Paukenschlag in Dresden. Sportchef Thomas Brendel wird bei Dynamo freigestellt.
XXL-Strafen für Lok Leipzig und den Halleschen FC.
Arbeitsgruppe startet. Vielleicht beginnt heute eine bessere Regionalliga-Zukunft.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ich noch in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, moin Jungs. Folge 16. Im Osten geht die Sonne auf. Wie geht's euch?
Morgen.
Morgen.
Wunderbar, ehrlich gesagt.
Du hast eine Menge Fußball gesehen letzte Woche, ne?
Ja, das könnte man so sagen.
Wie viele Spiele?
Boah, lass mich mal durchzählen. Wenn man das letzte Wochenende noch mit dazu nimmt, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das ist eine stabile Quote.
Boah, das ist stabil, ey.
6 Spiele ist cool. Wie viele Stadionpunkte?
Ich glaube 4.
Das war auch
also
erfolgreich.
Also 4 neue Stadien gesehen, okay, Quote, 4 in England unterwegs gewesen, war auf jeden Fall witzig.
Sehr gut. Also Paddy, wie ist bei dir?
Im Osten.
Kannst du da mithalten?
Ich mit Stadionpunkten überhaupt gar nicht. Nee, ich hatte tatsächlich mal ein sehr basketballlastiges Wochenende. War im Breisgau dazu, das erste Mal so richtig. Ich war in Riegel am Kaiserstuhl unterwegs. Und habe da festgestellt, dass die Sonne in Freiburg wirklich stärker brezelt als irgendwo anders in diesem Land. Also das ist nicht nur ein Gerücht, das stimmt wirklich. Also es waren 11 Grad und es waren 11 Grad, die ich in Leipzig noch nie gefühlt habe. Kann aber auch einfach daran sein, dass ich da bewusst drauf geachtet habe. Also nee, ich war viel im Basketballkosmos unterwegs und für einen guten Zweck in Freiburg, wo du am ehesten hinkommst, was ich immer noch total crazy finde, wenn du nach Basel fliegst von Berlin, weil Zugfahren innerhalb Deutschlands nach Freiburg ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast, für eine andere Stimmungslage. Deswegen, ja, das war so mein Anti-Fußball-Wochenende quasi. Ich war reiner Konsument.
Ja.
Ich hab nur konsumiert, sozusagen. Kübi, wie war es bei dir?
In Freiburg, du warst auch in Dietzburg, oder? Sonne heiß. Ich war in Dietzburg am Freitag, genau. Wo Ennards Dietz zum 7. DFB-Ehrenspielführer geehrt wurde, beziehungsweise vorher in Frankfurt geehrt wurde und dann bei seinem MSV gefeiert wurde. Das war ein wirklich sehr schöner Fußballabend. Ja, und ansonsten kümmern wir uns jetzt mal um den Ostfußball, Jungs. Da gibt es nämlich eine ganze Menge zu besprechen am heutigen Tage. Zunächst mal unsere kurze Vorstellungsrunde. Ich starte mal ganz kurz. Steffen Baumgart würde über ihn sagen, der hat doch Lack gesoffen. Guten Morgen, Paddy Fritsche.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass heute ein ganz lieber Mensch mit dabei ist. Der Liebste, den wir überhaupt haben, wäre er ein Rapper. Er würde nicht Haftbefehl heißen, sondern maximal Ordnungswidrigkeit, Gregor Rühl.
Ja, und ich dachte eigentlich, dass Steffen Baumgart das über dich gefragt hat, ob du Lack gesoffen hast. Dabei weiß ich ja, Küppi, dass du nur rein Ostfußball-Podcast-Kaffee trinkst und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Jungs. Schön, dass wir wieder hier am Start sind. Und wir müssen natürlich sprechen über die
ganz
Meldung
kurz,
des
ganz kurz, Wochenendes. Bevor du hier richtig reinstartest, ich habe hier noch, weil wir jetzt über unsere persönlichen Erfahrungen erzählt haben und da war noch gar nicht so viel Ostfußball dabei, deswegen habe ich mir heute Morgen hier in ein wunderschönes Ostfußball-Bierglas, was ich verstanden habe, mein Wässerchen eingegossen und es ist wirklich Wasser, ihr könnt es sehen.
Aber du, ich wollte dich mal sowieso mal fragen, ne? Weil man
wie
kann ja bei dir
Dinger?
Bei Instagram immer... Also ja. Genau, wie viele Teile hast du davon? Und vor allem, also wo bekommst du die überall alle her? Oder ist das so top secret, du willst es nicht verraten? Weil
das
bei
ist
Instagram, man sieht jeden Tag ein neues Glas bei dir stehen.
Das ist natürlich Betriebsgeheimnis, wo ich das her habe. Wo ich die Gläser der Betriebssportgemeinschaften her habe, ist natürlich Betriebsgeheimnis. Ich kann euch nur sagen, dass es gab wirklich viel Feedback. Ich habe ja so ein kleines Video gemacht, weil das mein Lieblingsvereinsname ist von früher, die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe. Und dann habe ich so ein bisschen gefragt, was sind denn noch so eure Namen, die ihr kennt in die Community? Und da kamen wirklich geile Sachen, unter anderem die Betriebssportgemeinschaft Ultramöbel Sachsenbrunn oder auch Wohnungsbaukombinat 67 Halle Neustadt, die Betriebssportgemeinschaft aus meiner Heimatstadt.
Ich wollte sagen, ist doch dein Ding.
Fand ich wirklich richtig gut. Da gab es wirklich so viele Rückmeldungen. Gerne auch mal bei Spotify oder so in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch ein paar Perlen habt, weil ich finde diese Namen, also das ist wirklich Musik in meinen Ohren.
Ja, schreibt uns diese Namen. Gregor braucht noch ein paar Gläser für zu Hause.
Ja, oder beziehungsweise schreibt uns auch gerne mal. Beziehungsweise schreibt mal her, wo man sowas noch herfindet, weil ich möchte das schon noch Gregor irgendwie aus der Nase ziehen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, grinst ja hier uns an, ja, und trinkt aus diesem Gläschen jetzt hier feinstes Sprudelwasser.
Herrlich, Sprudelwasser toll.
Ausgepumptes Glas. So, Männer, Fußballthema, gibt es da was am Wochenende oder legen wir uns wieder hin eigentlich?
Ja, es gab ein bisschen was, um ehrlich zu sein. Wir bleiben bei Schwarz-Gelb und sprechen natürlich über die SG Dynamo Dresden und Thomas Brendel, der Sportchef, freigestellt, der zweite Geschäftsführer innerhalb weniger Wochen, der bei Dynamo nicht mehr im Amt ist. Und Paddy, du kannst das Ganze einordnen für uns. Überraschend war es nicht mehr, glaube ich, ne? Zum einen nach den Entwicklungen sportlicherseits der letzten Wochen, zum anderen nach dem, was man so an Schwingungen aus dem Verein wahrgenommen hat.
Ja, und das war abzusehen, glaube ich, dass irgendwas passieren wird und irgendwas passieren muss. Und wenn man so, und das ist nicht immer ein großer Indikator für irgendwie eine Grundstimmung, ne? Wenn man jetzt nur irgendwelche Online-Kommentare liest bei Posts und Co., aber es war schon auffällig, wie viele da in diese eine Kerbe reingeschlagen haben nach dem letzten Spieltagspost, wo man die Pleite quasi veröffentlicht hat gegen Nürnberg am vergangenen Freitag, in diesem Freitagabendspiel. Dass da schon sehr, sehr, sehr viele geschrieben hatten in Richtung, auch konstruktive Sachen geschrieben hatten, was noch immer dann immer so ein Indikator ist, dass so ein Grundrauschen da ist in Richtung Thomas Brendel, bitte raus und es geht nicht mehr. Und es ist eben schon auffällig gewesen, wenn viele Fanszenen oder Fanlager immer nach Trainern schreien, dass Dynamo Dresden oder beziehungsweise das Umfeld und die Fans vermehrt und so häufig, dass es aufgefallen ist, nach einer Entlassung von Sportchef Thomas Brendel geschrien haben. Was schon mal ein Indikator dafür ist, dass ja das, was sozusagen im Verein so ein bisschen gegoren ist und auch seit Wochen sozusagen so durchsiecht nach außen, dass das auch bei den Fans einfach ankommt, dass man mit der Arbeit des Sportchefs einfach total unzufrieden ist. Und das ist nun mal derjenige, der beispielsweise einen Kader zusammenbaut, der dann natürlich mit Thomas Stamm in dem Kontext und in dem Fall ganz eng zusammengearbeitet hat, aber der nichtsdestotrotz für die Kaderplanung verantwortlich ist. Und es ist ja ein Beispiel sehr prominent bekannt, das nicht funktioniert hat. Das ist eben die Innenverteidigersuche beispielsweise gewesen mit Andy Hoti, was ja wirklich in der Öffentlichkeit fast breitgetragen wurde, dieses Thema. Sowohl aus Magdeburger Sicht als auch aus Dynamo Dresden Sicht. Das ist ein ganz prominenter Transfer, der nicht geklappt hat. Man kann sich sicher sein, dass entsprechend das Innenverteidiger-Thema auch bekannt war. Das ist dann keine Kritik an Thomas Brendel, das hat dann jeder schon gesehen. Aber du hast es eben nicht geschafft, Klammer auf, dann kurz vor Ende Julian Pauli auszuleihen, Klammer zu, jemanden wirklich Festes zu verpflichten, der entsprechend auch eine Zweitliga-Qualität hat. Und es wurde nicht nur sich natürlich auf einen Innenverteidiger sozusagen fokussiert und auf eine Position, es waren mehrere Positionen, die, wo man jetzt auch sieht, einfach die fehlen. Und das ist dann schon was, was den Fans sauer aufstößt und was wir auch schon mal hier besprochen haben, dass das ja so dermaßen einfach erkennbar ist nach außen, an welchen Positionen ist da krank, dass du einfach wirklich vorne nach wie vor nicht diesen extremen Knipser hast, den du brauchst in der zweiten Bundesliga als Aufsteiger, dass es im Tor relativ schwierig war, auch wenn Lennart Krill seine Sache da wirklich gut macht als Ersatz von Tim Schreiber. Mal gucken, ob es nur ein Ersatz ist, wenn Tim Schreiber wieder gesund ist, das sei mal dahingestellt. Und in der Verteidigungslinie einfach. Und das bekommst du mit einer Eindeutigkeit unter Beweis gestellt, jetzt wieder gegen Nürnberg nach 14 Sekunden. Das ist halt einfach.
Wobei ich da sagen muss, also da gehe ich dann nicht mehr mit bei der Kritik an Thomas Brendel, wenn eine Mannschaft, die schon mehrfach ihre Zweitligatauglichkeit unter Beweis gestellt hat und gesagt und gezeigt hat, dass sie mithalten kann, zumindest, auch wenn sie die Spiele nicht gewinnt. Wenn eine Mannschaft nach 14 Sekunden ein Gegentor kassiert vor den eigenen Fans, dann ist der Sportchef daran nicht schuld. Dann ist es ausschließlich, dann ist es auch nicht der Trainer, dann ist ausschließlich diese Mannschaft, die einfach pennt.
Ja. Das absolut, aber ist natürlich dann das i-Tüpfelchen, ne? Weil der gemeine Fan, glaube ich, und wir sind ja auch Fußballfans, der schaut dann drauf, und wenn du dich einmal eingeschossen hast und einmal so einen schwarzen Peter hast, ne, ich glaube, dann können wir uns auch ehrlich zugestehen, dann ist es egal, was passiert, dann kann man jedes Argument so bauen, dass man sagen kann, und daran ist auch noch Thomas Brendel schuld. Und meine Bahn kommt heute zu spät, und daran ist auch noch Thomas Brendel schuld. Also ich, ja. Das ist dann, glaube ich, relativ einfach.
Aber ich finde das ganz spannend, weil die darauf aufbauen, auf den Punkt, den du gesagt hast gerade, Küppi, die Frage, was eigentlich eine Entlassung jetzt in dieser Phase der Saison von einem Sportchef eigentlich bringen soll, beziehungsweise was eine Neubesetzung bringen soll oder kann. Also erstens mal, also haben sie ja, der Aufsichtsrat hat ihn entlassen, hat gesagt, sie können es intern kommissarisch besetzen, haben aber nicht rausgehauen, mit wem, was schon mal ganz irgendwie, also was ich komisch finde, was für mich eher so ein bisschen für eine, ja, das klingt so ein bisschen nach Unvorbereitung.
Kurzschlusshandlung, ja.
Kurzschlusshandlung. Na klar, ist jetzt am kommenden Samstag die Mitgliederversammlung. Vielleicht wollten sie ihn davor dann auch raushauen und da irgendwie so ein bisschen schützen. Allerdings hat es letzte Woche, habe ich irgendwo gelesen, ja auch schon zwischen Thomas Stamm und Thomas Brendel irgendwie geknallt. Glaube letzte Woche Montag oder Dienstag. Warum hat man ihn dann da nicht schon gekickt? So, ja, wer übernimmt jetzt? Was ist überhaupt dann die Aufgabe, oder was kann der dann übernimmt, was kann der überhaupt jetzt noch leisten, was kann der zur Verbesserung beitragen? Also es gehen so viele Fragen auf.
Also vielleicht mal kurz nacheinander abgearbeitet. Zum einen, warum jetzt? Ich glaube, dass du mit so einer Entscheidung immer ein Zeichen sendest in Richtung Mannschaft. Das ist in aller Regel im Profifußball der Trainer und eher in Ausnahmefällen nur der Sportchef. Aber wenn du grundsätzlich sagst, mit dem Sportchef bin ich nicht zufrieden, meinem Trainer vertraue ich, dann ist das auch immer eine Variante zu sagen, Leute, passt mal auf, so geht's hier nicht weiter. Also ein Signal mit ganz, ganz klarer Stoßrichtung in Richtung Mannschaft. Der neue Mann, wer auch immer es wird und wie auch immer sie diese Position besetzen werden, muss natürlich jetzt schon anfangen, die Wintertransferperiode zu planen, weil Paddys Ausführungen, die waren ja alle richtig. Da muss was passieren bei Dynamo. Also es ist extrem wichtig, dass diese Transferphase gut vorbereitet wird. Und diese Arbeit, die muss jetzt beginnen. Und ja, dann haben wir natürlich noch zwei große Fragen. Wir können einmal ganz kurz über die Mitgliederversammlung sprechen, weil wir natürlich irgendwann auch über den Dynamo-Aufsichtsrat reden müssen, wenn innerhalb weniger Wochen zwei so eminent wichtige Personalien freigestellt werden wie David Fischer, Geschäftsführer, und jetzt Thomas Brendel, dann hast du als Aufsichtsrat natürlich auch ein Thema. Also ich glaube, dass da bei der Mitgliederversammlung einige heiße Diskussionen bevorstehen werden. Wie schätzt ihr das ein?
Ja, also 100%. Ich frage mich halt so ein bisschen Thema Sportdirektor auch, was natürlich da auch sicherlich einen großen Punkt einnehmen wird, weil das einfach es ist die wichtigste Position, so ein bisschen, weil er sowohl die Verantwortung trägt, der Sportchef, für die Kaderzusammenstellung und für das Thema sozusagen Absprache mit dem Trainer, was er für seinen Kader braucht, was er spielen möchte für einen Spielstil und Co. Auf der anderen Seite ist er ja auch für die Trainerwahl eigentlich verantwortlich. Deswegen ist die Konstellation jetzt sowieso todesundankbar eigentlich, weil du jetzt so, du musst jetzt sozusagen, du hast das Brot, du musst den Belag finden. Also Thomas Stamm ist gesettelt, hat genießt ein großes Vertrauen, genießt auch ein großes Vertrauen und Ruhe in der Mannschaft. Das hat nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass er natürlich viele der Jungs auch kennt, beziehungsweise vorher schon kannte. Was auch so ein Thema war, was einige zum Beispiel im Umfeld auch kritisch gesehen haben oder auch viele Fanstimmen, wir sind eigentlich der SC Freiburg 3. Weil Thomas Stamm sehr, sehr viele Jungs wollte, beziehungsweise auch geholt hat, die er aus der Vergangenheit kennt. Da muss man aber eben auch dazu sagen, ich bin mir sehr sicher, dass Thomas Stamm auch andere Profis verpflichtet hätte, wenn oder sich das gewünscht hätte, das aber einfach nicht geschafft worden ist. Wie gesagt, die Positionen, die waren ja für alle offensichtlich ersichtlich, um was es geht. So, und dass dann auch ein Vincent Vermey kommt, der Thomas Stamm auch wieder kennt als Sturmlösung. Das ist so ein bisschen dieses, in Dresden gab es so diese geflügelte Formulierung, dass das Telefonbuch von Thomas Brendel, das reicht in die Regionalliga Südwest. So, und das ist gar kein Vorwurf. Das ist halt einfach in seiner Biografie begründet, dass er einfach da beim FSV Frankfurt lange gearbeitet hat, sowohl als Spieler als auch als Sportchef. Dann war er aber wirklich lange raus. Thomas Brendel,
muss man wissen, aber ich glaube, dass es schon teilweise ein Vorwurf war, bei ihm so ein bisschen fehlendes Netzwerk und so, ne? Also das hat man schon auch doch
genau,
zwischen den Zeilen genau,
das,
einmal
das
gelesen.
Ist er, also, genau. So, ne, das ja. ist genau das, was da eben mit drin schwenkt. Thomas Brendel, und er hat das auf einer öffentlichen Bühne gesagt, auf einem Event, was ich moderiert habe vor 2 Wochen, deswegen darf ich es, glaube ich, wiedergeben, weil es auch ein offenes Event war. Thomas Brendel war Unternehmer. Thomas Brendel hat nie in irgendwelchen höheren Ligen gearbeitet, in dieser Sportchef, in dieser Sportdirektorfunktion. So, Thomas Brendel war Unternehmer, hat dann während der Corona-Krise auch seinen entsprechenden Lehren ziehen müssen, hat ein Unternehmen geführt, ich meine, will nichts Falsches sagen, mit einem hohen zweistelligen oder ich glaube sogar dreistelligen Angestelltenbereich. Also Unternehmensführung kann der Mann, der kann auch Business der Mann. Die Bubble ist halt eine andere gewesen einfach. So, es war halt einfach nicht im Fußballbereich. Und er hat das so als Story erzählt, die ich total cool fand, weil ich mir auch gedacht habe, ich finde es eigentlich schön, dass es so eine Geschichte noch gibt. Er musste sich erstmal anschauen, wie man eine Bewerbung schreibt, hat er mit so einem Zwinkern erzählt. Als dann sozusagen aufploppte, Dynamo Dresden sucht einen Sportchef, einen neuen. So, und weil er sich davor über Jahre nicht bewerben musste irgendwie, ne, so seit 20, 25 Jahren, seit der Schule nicht mehr, weil er was selbst geschafft hat, was selbst aufgebaut hat. Und
hast du ihn auf KI hingewiesen oder wie ist
ja, das denn umgegangen? Ja, ich glaube schon, dass die Bewerbung auch, dass er die auch ohne ChatGPT hinbekommen hätte.
ChatGPT,
genau. Nein, aber das sind alles so kleine Sachen, die, wenn es funktioniert, ist das eine coole Geschichte. Ach, guck mal hier, der hat sich einfach so nebenbei beworben und mal so rausgeschickt, einfach ohne sich Hoffnung gemacht zu haben. Wenn es halt nicht klappt, sind das halt alles so Sachen jetzt, die natürlich rauskommen und die hochkommen. Und die
damit aber auch sind zeigen, wir ja beim okay, Thema Aufsichtsrat, ne?
Ja, genau. Das ist dann die Entscheidung treffen. Also da muss ja trotzdem irgendwas Überzeugendes drin gewesen sein in der Bewerbung. Und auch in dem, wie sich Thomas Brendel nach außen verkauft und Co. Ne? Sonst überzeugst du ja so einen Aufsichtsrat nicht. Das Thema, wie gesagt, finde ich halt jetzt jemanden zu finden, gerade zwischen Tür und Angel, der dieses Netzwerk hat, was davor offensichtlich ein Thema war, der andere Transfers tätigen kann, der vielleicht auch eine andere Verhandlungsart und Weise hat, weil er den Fußballkosmos besser kennt als und nicht nur aus der freien Wirtschaft das vielleicht gelernt hat, irgendwo Business-Deals einzufädeln und Co., sondern der eben auch weiß, wie es im Fußball läuft, dass du ein bisschen mehr streicheln musst und den anderen musst du ein bisschen mehr piesacken. Mit dem Wissen, dass es auch ein Sportdirektor sein muss, dann höre ich wieder auf, Jungs, versprochen, aber mit dem Wissen, dass es ein Sportdirektor sein muss, der gar nicht eigentlich von Anfang an, von Tag 1 frei schalten und walten kann, weil der Trainer da ist. Und eigentlich ist das, man sagt ja immer, wenn du beide rausknallst, muss immer zuerst der Sportdirektor da sein. Das ist gang und gäbe, weil der Sportdirektor festlegen muss, was will ich spielen, wie ist die Idee, wie ist die Ausrichtung. Und dann muss der Trainer dazu passend gesucht werden. Und jetzt suchst du diesen Belag dazwischen von diesen beiden Toastscheiben.
Ja, das ist eine extrem schwierige Situation, zumal man ja auch sagen muss, also auch wenn Thomas Stamm viel Vertrauen genießt in Dresden, so langsam muss auch er anfangen, dieses Vertrauen dann auch zu rechtfertigen. 9-mal in Folge sieglos, das 8. Spiel in Folge, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, das 8. Spiel in Folge mit 2 oder mehr Gegentoren. Ich sag's euch, wie es ist, ich kapier's nicht. Also das hat man ja oft gesehen oder oft erlebt im Profifußball, wenn ein neuer Trainer kommt, der sagt, ich stabilisiere erstmal die Defensive. Und dann spielst du halt wirklich unansehnlichen, hässlichen Fußball, aber kassierst nur ein Gegentor oder hältst mal die Null. Aber in so einer Situation wie Dynamo im Moment, 8-mal in Folge 2 oder mehr Gegentore, das ist für mich völlig unverständlich.
Ja, und das ist wirklich die Frage, also deswegen für mich auch, wie sich das in dem nächsten Spiel dann jetzt ändern soll, egal wie die Personalkonstellation dann ist, aber sag ich mal jetzt so unmittelbar, was Trainerentscheidungen so angeht, wird es ja erstmal dasselbe bleiben, weil Thomas Stamm eben bleibt. Deswegen ist irgendwie.
Das ist eine Patrone, die kannst du in meiner Welt, die kannst du gerade gar nicht. Du kannst die Patrone nicht zünden. Du kannst die Trainerpatrone nicht mehr zünden, weil dann musst du sowieso beide suchen, dann in dem Sinne. Und du brauchst vorher diesen Sportchef und diesen Sportdirektor und wie er sich dann labelt, ist dann, ne, ich meine, bei Dynamo Dresden ist es Geschäftsführer Sport, da hat jeder Verein so einen eigenen Adelstitel für. Aber du brauchst vorher immer ja, und ich.
Die Rufe nach Ralf Minge werden ja laut, ne?
Was aber, ja, ich glaube, der lacht sich komplett kaputt. Das kannst du, glaube ich, voll vergessen. Das tut sich Ralf Minge auch nicht mehr an.
So jemand wie Ulf Kirsten irgendwie vielleicht wahrscheinlicher, der da zumindest erstmal kommissarisch da übernimmt.
Ja, aber das sind ja auch, also das ist ein Job, bei allem Respekt, Küppi, ne, da kannst du, also der große Name, das ist alles top und alles wichtig, vor allem auch für die Fans und für die Region ringsrum, aber du brauchst jemanden zwangsweise mit Know-how als Sportdirektor, als
Sportchef.
Unbedingt.
Also diese Position, die ist jetzt sowas von elementar, damit die zukünftige Transferperiode sitzt, und das ist ja auch keine Position, die man mal für 6 Monate besetzt oder für 3. Das ist ja eigentlich eine Position, wo du über 3, 4, 5, vielleicht 6 Jahre oder mehr strategisch was aufbauen muss. Also diese Personalentscheidung, die ist eminent wichtig, dass sie offensichtlich da noch niemanden am Start haben, ist einerseits nachvollziehbar, weil du halt nicht nebenbei so ein paar Gespräche führst mit Leuten, die wirklich dafür in Frage kommen, dass du aber, wenn du schon länger drüber nachdenkst, Thomas Brendel vor die Tür zu setzen, da zumindest schon Leute parat haben solltest, ist auch klar. Also ich bin sehr gespannt, wie der Aufsichtsrat sich positioniert, also in den nächsten Tagen
generell
wie sie da weitermachen.
Generell die Zukunft von Dynamo wird in den nächsten 7 Tagen ziemlich entscheidend mitgeprägt. Mit neuem Aufsichtsrat, der auch dazu kommt, was ich jetzt gesehen habe. Die spielen am Donnerstag haben die ein Testspiel gegen Cottbus.
Ja.
Wir erinnern uns, vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen anderen großen Verein im Osten, der auch ein Testspiel hatte, wo es ziemlich schlecht lief.
Boah, Gregor, jetzt siehst du hier aber Parallelen, ey.
Naja. Aber überleg mal, wenn die nur mal so in den Raum gestellt, falls sie das irgendwie verlieren,
krachen, boah,
da
verlieren,
brennt richtig der Baum, ne? Da brennt
also es ist halt, was ich so krass finde ist, und das hatte Thomas Brendel auch nochmal in einem Pressegespräch, es war eine Interviewmöglichkeit, vergangene Woche nochmal ganz klar gemacht. Und da kann man jetzt rückblickend sagen, okay, da waren auch viele Plattitüden dabei und viele Durchhalteparolen. Und es war von Anfang an auch klar, dass Thomas Brendel vor die Pressekollegen geschickt worden ist, um zu beschwichtigen, um irgendwie Ruhe reinzubringen, um irgendwie sozusagen ein bisschen Feuer zu löschen, was dann letztendlich nicht funktioniert hat. Er hat dann nochmal gesagt, und zwar von Anfang an, klar, und auch den Fans, und das fand ich so beachtenswert, so gefühlt anders als in anderen Aufstiegssaisons davor, dass alle das Gefühl hatten, okay, das wird richtig tough, das wird richtig schwer in Dresden, das ist irgendwie, das wird nochmal eine Ecke härter, als es die letzten Aufstiege war vielleicht so, oder die letzten ersten Saisons in der zweiten Liga. Und jeder hat diese Themen gekannt, jeder wusste, und wir haben ja auch schon so häufig drüber, also so früh direkt drüber gesprochen, seit Podcast-Gründung eigentlich bei uns, diese Themenlage, dass es auf vielen Positionen bei Dynamo Dresden noch Bedarf gibt und dass es da einfach noch Leute gibt, die kommen müssen. Wie gesagt, es ist ja kein, wir erzählen ja keine Geheimnisse, ne? Wenn wir sagen, okay, da müssen ja 3, 4, 5 Positionen irgendwie oder Transfers nicht geklappt haben bei Dynamo Dresden im Sommer, weil das ja so offensichtlich ist und jeder hat es irgendwie gewusst und jeder hat es gesehen und du konntest es trotzdem, du hast es nicht gelöst bekommen, sehenden Auges. Und jetzt bist du im November und hast den nächsten Kahlschlag drin. Noch nicht ganz kahl, der Aststamm, okay.
Hey,
der ist noch da.
Wir wissen, was du meinst.
Aber so, der war nicht mal geplant, Männer, sorry. Aber das ist, finde ich, halt so crazy. Das ist so, es ist Dynamo Dresden par excellence. Es ist wirklich dieser Verein einfach. So wie ich ihn, seit ich Dynamo Dresden verfolge, und das ist noch nicht so lange jetzt mit 28 Jahren, aber es ist immer so und der Verein schafft es regelmäßig selbst, sich immer wieder da in solche Situationen zu bringen, wo alle ringsrum sagen, boah.
Tja, also wir hatten natürlich eine ganz skurrile Situation gleich zu Beginn des Spiels. Nach 14 Sekunden knallt im Kasten von Dynamo Dresden, während im K-Block noch die große Blockfahne oben ist. Deswegen packen wir das Ganze, auch wenn es einen sportlichen Touch hat, mal kurz in folgende Kategorie.
Ostkunst.
Tja, Jungs, schräge Situation. Auf der einen Seite zaubert der K-Block so ein Ding raus. Prometheus hat uns das Feuer überlassen, um es für Dynamo zu entfachen. Und während diese riesige Blockfahne da oben ist, kassiert Dynamo schon das Gegentor. Das war schon ein merkwürdiges Bild. Wie habt ihr es wahrgenommen, Gregor?
Ja, ich, also Choreo natürlich wieder brutal, sah Hammer aus. weiß nicht, wann die das immer alles machen. Gefühlt ist ja jede Woche da oder alle zwei Wochen da so Alarm. Das muss ja auch alles geplant werden und so. Also riesen Respekt, schon krass. Aber trotzdem war das so, glaube für mich das erste Mal, dass ich mir bei so einer Choreo mal so ein bisschen die Frage gestellt habe, bei diesem, wie dann der Spielverlauf in den ersten 14 Sekunden war, ob das vielleicht einen sehr negativen Einfluss einfach hatte auf die eigenen Spieler.
Warum?
Also, ob die, weiß ich nicht, du hast es ja vorhin gesagt, die pennen, die sind nicht wach, die sind vielleicht abgelenkt. Vielleicht geht dann doch irgendwie bei ein, zwei Leuten der Blick dann darüber. Du guckst, okay, was haben die hier wieder abgeliefert? Ist ja auch alles krass, aber vielleicht sorgt das auch dafür, dass du nicht richtig wach bist. Hab ich mich mal so gefragt, ob das vielleicht auch einen Einfluss darauf haben könnte. Deswegen mal so die Frage an euch. Ist das Quatsch? Kann das sein?
Ich glaube, das ist Quatsch.
Ja?
Ja. Ja, also wir haben das ja öfter, dass Choreografien oder andere Fanaktionen noch ins Spiel hineingezogen werden und trotzdem fallen da ja nicht nach ein paar Sekunden immer die Tore. Und sollte es so sein, dann muss sich natürlich jeder Spieler aber aufs Schärfste hinterfragen, was der da eigentlich macht. Deswegen, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass sie immer beeindruckt davon sind, was da passiert in diesem Stadion, ja, und vor dem Spiel auch immer den Blick da hochwenden. Aber ich würde das jetzt nicht heranziehen als Erklärung dafür, dass die einfach komplett gepennt haben.
Ja, also als Erklärung jetzt will ich jetzt auch nicht, aber vielleicht dann doch schon so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Ne? Du pennst, du bist nicht richtig wach, dann passiert irgendwie noch viel auf der Tribüne und ja.
Ja, wobei man ja sagen muss, ne, also das war ja quasi in dem Sinne eine zweiteilige Choreografie. Also die Blockfahne geht ja hoch und ich weiß nicht, wie lange man dann braucht als Profi, ne? Wenn du dann reinläufst unten und dann kurz nach rechts guckst, dann musst du oben drüber lesen, dann liest du unten drunter und guckst dir kurz das Blockfähnchen an. Du könntest ja jetzt auch argumentieren, vielleicht erschrecken die sich auch, wenn dann plötzlich im zweiten Teil der Choreografie, wenn es dann ganz oft knackt hinten im K-Block und dann gehen die ganzen Mingalos auf, so, ne? Also,
haben sie auch nochmal ausgetauscht über die Historie von Prometheus.
Ja, kann
als,
auch sein.
Als Feuerbringer und Lehrmeister ist Prometheus der Urheber der menschlichen Zivilisation. Das sind ja interessante Themen, die man da mal kurz bequatschen kann.
Hat er das wirklich dem K-Block überlassen oder was? Okay, das ist ja spannend. Ja. Oh, steht schon eins,
fuck. Und dann wurde er an den Stein gefesselt, da vom Zeus.
Aber was ja trotzdem, was ja trotzdem spannend ist, an dem Punkt ist, also Gregor, da bin ich bei dir an dem tatsächlich, das ist, glaube ich, vom Timing her, und ich schließe mich an, rein optisch war ich Freitagabend, wie gesagt, in der Halle und nicht im Stadion unterwegs. Ich hatte auch ein weinendes Auge, auch wenn ich meinen Shit da geliebt habe, absolut, aber ich habe ein weinendes Auge sofort gehabt, als ich diese Choreo gesehen habe, war rein optisch für mich wieder, boah, so, ich bin so, allgemein, ich mag das ja, man höre und staune, so ein bisschen alles pathosbeladen, wenn es so wirklich drüber ist. Und dann fängst du da an mit Göttern und Halbgöttern und griechischer Mythologie rumzuspielen, das ist voll meins, ne? Und dann zündelst du da einen ab und es sind 7 Grad plötzlich mehr in den Elbflorenz als vorher, Außentemperatur, geil. Aber ich habe dann Kommentare gelesen und unter verschiedenen Posts, sowohl bei Dynamo Dresden, als auch so verschiedene Fanseiten dann, wo ich dann immer mich gerne rumtreibe, um einfach mal zu gucken, was so die Fans von verschiedenen Vereinen, einfach die Stimmungslage ist. Erstmal muss ich sagen, das Größte auf
deine Bildschirmzeit, die würde ich übrigens gerne mal wissen, Paddy.
Die willst du überhaupt nicht sehen, ohne Scheiße.
17H.
17H, richtig. Bis Vormittag schon immer. Nein, aber also was ich total, also das eine, was richtig wehtut, ist, finde ich, aus Fansicht, müsst ihr mir sagen, ob ihr es ähnlich seht, weiß nicht, Gregor vielleicht, oder Küppi mit deiner Dortmund-Fansicht oder so, wenn die gegnerischen Fans anfangen, nette Kommentare zu schreiben.
So, weißt du, wie ich so,
auch ein paar gelesen. So ja. Richtig so, ja, wir hoffen, ihr bleibt oben und wir hoffen, ihr steigt Dynamo Dresden und ihr gehört in die zweite Fußball-Bundesliga und kämpft weiter. Und das ist viel schlimmer, als wenn da irgendwie ein 15-jähriger Lelek da, keine Ahnung, irgendwie Vorfall FCN, scheiß Dynamo reinschreibt. Finde ich persönlich, wenn du dann so wirklich, wenn die schon Mitleid haben und was ich ursprünglich hinaus wollte. Du hast mehr und mehr Kommentare, die auch das Timing, sage ich mal, auf der Metaebene hinterfragen, dieser Dresdner Choreografie, die dann eben schreiben, unabhängig davon, dass wir das optisch cool finden, gibt es auch viele, die es nicht cool finden, die sagen, ja, Hauptsache die Ultras haben da Spaß und den Ultras ist das alles scheißegal und Hauptsache die können sich sozusagen selbst feiern, die Situation passt gerade gar nicht. Oder dann auch so Kommentare, die natürlich dann einfacher formuliert sind, als es möglich wäre, so in Richtung, ja, und deswegen haben wir auch keine neuen Spieler geholt im Sommer, weil wir wussten, wir müssen Geld zurückhalten für jede scheiß Pyrofackel und so. Also das ist nicht mehr so, dass unangefochten alles da auch, sage ich mal, getragen wird oder so von fast allen getragen wird, was da im Block passiert, weil die Grundstimmung einfach wirklich langsam wirklich kippt.
Wenn's ja, nicht läuft, dann läuft's. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, diese Haltung. Also das Ganze finanziell mit der Transferphase in Verbindung zu bringen, bisschen wir albern, wissen wir alle, dass wir da über ganz
andere Töpfe sind und so, aber auch als Fan
ist das, ne? Das wissen wir nicht alle. Deswegen schreiben sie es ja.
Ja. Ja, offensichtlich. Und auf der anderen Seite, wenn du das Ding jetzt gewinnst und nach 14 Sekunden in Führung gehst und nicht das Gegentor kassierst, klar, dann sagen alle, boah, Dynamo, ja, guck mal, ist klar, das geil. Also das ist ja, klar, das ist ja ein bisschen klar, albern, finde ich. Total. Es gab noch eine zweite Ostkunst, über die wir sprechen müssen. Ja. Du hast den FCM gerade schon mal angerissen, Paddy. Und zwar wurde die gute Seele des Vereins geehrt. Heiko Horner, 25 Jahre, wir ziehen den Hut. Gregor, du hast es gesehen?
Ich habe es gesehen und fand das irgendwie total rührend, diese ganzen Bilder. Es wurde da in dem Beitrag sehr oft dann drüber gesprochen. Und Heiko Horner, der seines Zeichens seit 25 Jahren Teamleiter oder Mannschaftsleiter oder so, ne, ist also quasi die, was wir als gute Seele bezeichnen würden, genau, der wäscht die Trikots, der muntert die Jungs auf, vielleicht mal zwischendurch, der sammelt die Bälle zusammen.
Der kauft Klimaanlagen, wenn es so heiß ist.
Und das eben seit 25 Jahren. Und wenn man sich den Kollegen angeschaut hat, der hatte wirklich durchgehend ein Grinsen im Gesicht und war, oder vielleicht auch ein Tränchen und war total happy. Wurde danach, nach dem Spiel dann auch interviewt. Magdeburg hat ja, relativ unglücklich 1-0 verloren zu Hause.
Bitter, ja.
Bitter. Und er hat es einfach nur mit seiner ganzen 25-jährigen Erfahrung zusammengefasst mit, na, wir haben halt gerade Scheiße an der Hacken. Das genau, fand ich.
und hat sich aber festgelegt, schön, wir steigen nicht ab.
Wir steigen nicht ab. Ja, klar.
Ich sag mal, wenn du den Tabellenführer so an die Wand spielst, wie es der FCM phasenweise getan hat, dann hast du auch alle Berechtigung,
diese Überzeugung zu tragen. Ja, komisches Spiel gewesen, ne? Also ja. Paderborn wirklich ein abgewichster Tabellenführer, der da hinkommt und einen dreckigen 1-0 gewinnt, entsprach auf jeden Fall nicht dem Spielverlauf. Also Magdeburg war wirklich gut drauf eigentlich.
Ja, muss man sagen. Selbst der Paderborner hat gesagt, der Paderborner Trainer, eigentlich sind wir immer die bessere Mannschaft. Jetzt nehmen wir mal gerne glücklich die Punkte mit. Aber das ist dann Anerkennung von höchster Stelle und wenn der FCM so weitermacht und vielleicht ein bisschen an der Chancenverwertung arbeitet, dann sieht das erstmal ganz gut aus und macht auf jeden Fall mehr Hoffnung als das, was Dynamo im Moment abliefert. Jungs, lasst uns eine Liga höher gehen, denn da hat der FC Union Berlin die Überbayern gestoppt und hat als erste Mannschaft in diesem Pflichtspieljahr es geschafft, den Bayern Punkte abzutrotzen. Wahnsinn, oder?
Kompletter Wahnsinn, waren ja sogar kurz vor Sieg, ne? Also
bis 90 plus 3, dann Harry kam Harry Kane.
Harry Kane macht Harry Kane Sachen, aber dann doch irgendwie erstaunlich, ne? Also die Bayern marschieren seit Saisonbeginn durch und gewinnen so souverän jedes Spiel und dann irgendwie, ist es das Stadion oder was ist es? Was ist es?
Ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, das Spiel lief schon. Ich hatte noch nicht geguckt im Ticker und habe gesagt, ich sage, die Bayern gehen ohne Punktverlust bis in die Winterpause. Und 60 Sekunden später, zack, da ist er. Eisern hat es erledigt.
Ja, ich meine, ich war vor ein paar Wochen auch da. Ist natürlich eine geile Atmosphäre. Vielleicht wurden sie da eingelullt von den andauernden Union-Gesängen. Man weiß es nicht so richtig, was ich halt irgendwie dann um dieses Spiel. Also erstens mal geil fand die Aussage von Steffen Baumgart, seine klaren Töne danach. Er hat hier gerade schon Anklang gefunden in unseren beiden Beschreibungen, die er erstmal gefragt hat, ob Lack gesoffen wurde. Und da ging es natürlich um die Schiri-Entscheidung, wo Ansa war es, glaube ich, ne?
Ja.
Die Abseitsentscheidung, wo Ansa, also lass es 3 Millimeter gewesen sein oder so.
Absurd.
Ich habe mir, glaube ich, dieses Standbild
zum
vom
Kotzen.
VAR 10 Minuten angeguckt und ganz nah rangezoomt auf 1000%. Und da muss ich wirklich sagen, also das muss doch geändert werden. Das ist doch wirklich, also gerade in so einem Spiel, der Tabellenführer der FC Bayern heißt und einfach diese Saison so souverän ist und du hast sie irgendwie am Rande der Niederlage und durch sowas am Ende wird das dann irgendwie mitentschieden. Das ist doch wirklich, das ist doch nicht im Sinne des Sports. Also das ist, sagen wir immer wieder, aber es gibt dann doch immer noch wieder Beispiele, wo es noch deutlicher wird, finde ich.
Also wenn Steffen Baumgart nach dieser Szene fragt, ob die da Lack gesoffen haben, dann bewundere ich ihn für seine Zurückhaltung. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist ja zum einen, muss man sagen, so, das sagt sogar mit Knut Kircher, der Schiedsrichterchef in Deutschland, dass diese hundertprozentige Sicherheit nicht gegeben ist. Ist ja logisch, weil du hast ja eine gewisse Anzahl an Einzelbildern in einer Sekunde. Also wenn du den genauen Moment bestimmen willst, Ballabgabe, schaffst du es mit der aktuellen Technik nicht. Auch wenn sie Kameras installiert haben mittlerweile mit mehr Einzelbildern als eine normale Fernsehkamera, schaffst du es nicht zu 100%. Und du hast immer ein bisschen Versatz. Dann muss diese Linie irgendwie gelegt werden. Die ist ja mittlerweile halbautomatisch. Trotzdem hatten wir auch da immer schon wieder Theater. Und wenn selbst der Schiedsrichterchef sagt, wir können nicht zu 100% die totale Genauigkeit garantieren. Und dann kommst du plötzlich mit so einer Situation um die Ecke. Ja, dann reicht's aber komplett. Das Krasse ist wirklich, finde ich, selbst wenn diese Linie richtig liegt, und wir können nicht sicher sein, dass sie richtig liegt, selbst wenn sie richtig liegt, beschädigt sie den Fußball, weil sie den eigentlichen Sinn der Abseitsregel vollkommen konterkariert.
Ja, vollkommen. Ja, es gibt keinen Vorteil. Du hast keinen Vorteil, wenn du 0,3 Millimeter weiter vorne stehst
als der Verteidiger. Es ist absurd. Also das ist so absurd, da wäre ich richtig wütend, wenn ich das sehe, ehrlich.
Ja, ich auch. Aber mein Problem ist halt, leider, also ich bin emotional komplett bei euch. Rational denke ich mir so, okay, wir haben aber auch schon vor Jahren Diskussionen geführt und haben gesagt, okay, Abseits ist immer Abseits. Damit eben solche Diskussionen eigentlich nicht aufkommen, ursprünglich auch mal eingeführt, diese Scheiße mit dem Video und so weiter und so fort. Gesagt worden ist, okay, wir diskutieren nicht über, kann ich mit dem Körperteil noch ein Tor erzielen, wie weit ist die Schulter, wo geht die Schulter los, ist der Punkt hier, ist der Punkt da, ist er am Gelenk oben, ist er vorne beim Brustmuskelansatz. Es ist Abseits. Jetzt haben wir das und in den letzten Wochen wird es gefühlt immer schlimmer. Also allgemein das Thema Videoassistent, ich kann es nicht mehr, wirklich, ich will es nicht mehr, es kotzt mich so dermaßen an. In jedem Spiel musst du teilweise, du wartest immer noch nach 10 Jahren, wo das Scheißding ausgerollt ist, teilweise 6-7 Minuten Unterbrechung, wo ich mich frage, bei 6-7 Minuten Unterbrechung, wie kannst du eingreifen, dann kann es keine klare Fehlentscheidung sein.
100%.
Jetzt fangen die an, bei allem Respekt, wie gesagt, ich habe gute Freunde, die Schiedsrichter sind, ich will niemanden persönlich angreifen, ich will diesen Job überhaupt nicht machen. Und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Aber du kannst doch nicht, jetzt fangen die an, davor zu suchen. Jetzt checken die nicht nur die Szene, sondern gucken sich davor noch die 3-4 Fouls an, übertrieben gesagt, und gucken, ob die da im Vorfeld noch was finden und ob 7 Minuten vorher einer noch irgendwo mit dem Eiswagen reingefahren ist ins Stadion und auf dem Rasen stand. Also es ist einfach zu viel. Es funktioniert nicht mehr und
es ist überdreht.
Und
also, jetzt musst du hast es einen zu weit, oder also nicht nur einen, sondern mehrere, du hast es zu weit.
Es hat von Anfang an nicht funktioniert.
Ja, und du musst es zurückdrehen, weil wenn ich dann jetzt wieder höre, dass Leute sagen, du musst halt einfach Fußballprofis in den Keller. Nein! Wie viel willst du noch in den Scheißkeller setzen? Willst du noch drei Stühle reinschieben oder was? Dass noch 3 Leute mehr drauf gucken? Dann musst du noch länger gucken weil dann musst du erst die Schiedsrichtermeinung dir einholen, dann müssen die nach rechts gucken und fragen, keine Ahnung, Stefan Effenberg, sag mal, du hast ja früher Fußball gespielt. Wie siehst alles du absurd. Das so mit deinem. Das funktioniert nicht. Es ist zu viel. Das ist ad absurdum geführt. Und du musst diese Schraube, du kannst sie ja zurückdrehen.
Das glaube ich nicht, dass sie zurückzudrehen ist.
Es gibt ja auch Entscheidungen, die zurückzudrehen sind. Ja, aber das ist immer so einfach abgetan, Kübi, mit diesem, weißt du, es geht nicht zurück. Dann keine Ahnung, denk dir irgendwas aus. Denk dir ein Challenge-System aus. Challenge-System, jeder Trainer hat eine Challenge, das heißt, er muss sich ganz, ganz sicher sein, ob er wirklich jetzt diese Challenge nutzen möchte für den VAR, dann wird überprüft, dann wird geguckt und wenn du erfolgreich bist, bekommst du die Challenge zurück und wenn das nicht erfolgreich ist, kriegst du die Challenge gestrichen, das heißt, du hast maximal schon eigentlich, wenn beide reinscheißen, maximal nur eine Challenge, also ein Videoeinsatz pro Verein.
Ob es das am Ende besser macht, das stelle ich jetzt auch mal in Zweifel.
Was ich nicht verstehe, wir haben noch eine Gleichzeitigkeit gerade, wir haben noch Spiele, wo es den VAR gibt und wir haben Spiele, wo es den nicht gibt. Und wir haben sogar entscheidende Spiele, wo es den nicht gibt. Nämlich die letzte Runde im DFB-Pokal. Da gab es ihn ja nicht. Und es funktioniert ja trotzdem alles. Klar gibt es da Fehlentscheidungen, aber die gibt es jetzt auch immer noch. Deswegen, also man könnte es schon zurückdrehen, aber es wird im Zweifel 100% nicht passieren.
Ich würde es mir wünschen. In England hatten sie vor kurzem die Abstimmung, die ist, glaube ich, 19-1 ausgegangen. Lasst mich nicht lügen, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall mit überwältigender Mehrheit abgeschmettert. Der Versuch, den VAR in England zurückzudrehen. Und
redst du jetzt von den 20 Profiteams der ersten Liga?
Ja, oder ja, ja, Premier League. Genau, ich glaube, Wolverhampton waren die einzigen, die dagegen waren. Ja, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass der Gegenwind deutlich schärfer wird. Also mit Steffen Baumgart, der gesagt hat, hier, die haben Lack gesoffen. Und mein absolutes Lieblingszitat, Ex-Carl Zeiss Jena-Coach Lukas Kwasniok, der gesagt hat, ich mag ihn nicht nur nicht, ich hasse ihn über den VAR.
Was für ein Sensationszitat. Ein Punkt noch anbringen an der Stelle, weil wir haben es noch nicht gemacht und ich finde, es passt jetzt einfach. Thema Schiedsrichter in Deutschland. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über das Ehrenamt und die Grundidee auch von dem Video Assistant Referee ist ja auch ein bisschen zu schützen. Jetzt hast du beispielsweise in der Bundesliga, wir machen es jetzt mal ganz groß, einen Daniel Schlager gehabt, der vergangenen Spieltag, also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor, sich hinstellen muss vor zehntausende Menschen, der das offensichtlich nicht so mag. Ne? Es ist ja auch immer dann die Individualpräferenz, auch Thema Ansagen im Stadion und sowas. Gibt auch Refs, die das nicht so mögen, dann verspricht er sich noch, dass du wirfst uns und den Fans, die Schiris, mehr zum Fraß vor sogar, weil die Entscheidungen ja trotzdem noch teilweise fehlerhaft sind, was normal ist, weil es trotzdem immer Menschen in der Kette gibt. Und dann müssen die sich entweder noch erklären oder sind noch mehr in der Schusslinie, weil es diesen Videoassistenten gibt. Ich blase nicht in das Horn rein, dass ich sage, der Videoassistent macht Schiedsrichter schlechter in Deutschland. Das finde ich irgendwie ein Quatschargument.
Macht er.
100%. Ja, na, ich finde die Entscheidungsfreudigkeit, die sinkt. Und dieses sich drauf zurückfallen lassen können. Ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter extrem viel schlechter sind. Das Problem ist, dass die Wirkung entsteht, weil du auf dem Platz, selbst wenn du dir 100% sicher bist, wirst du umgekräht und wartest dann selbst drauf, bis es im Ohr vibriert.
Das ist es.
Das ist das eine. Und was,
glaube ich, dadurch werden sie schlechter, genau, in Anführungszeichen.
Was noch entscheidender ist, glaube ich, ist, dass ihnen die Intuition abtrainiert wurde. Weißt du, jeder, der auf dem Platz stand, der weiß, welches Handspiel oder welche Körperhaltung normal ist und natürlich bei einer Grätsche oder bei einer Abwehraktion. Das kannst du einschätzen, wenn du Fußball gespielt hast, wenn du auf dem Platz stehst, wenn du in der Situation entscheidest. Ja. Wenn du aber in ein Regelkorsett gezwängt wirst, wo du pausenlos sagen musst, wie war nochmal die Änderung letzte Woche und jetzt haben wir das nochmal. Vor 3 Wochen wurde da so und so entschieden. Die Intuition ist weg. Alles das, was Schiedsrichter stark gemacht hat, in der Situation zu erkennen und zu entscheiden, abtrainiert. Und deshalb macht der VAR die Schiedsrichter schlechter.
Und wenn wir schon mal bei dem Punkt Intuition sind, da gehen wir jetzt nochmal auf das Fan-Thema, finde ich, über. Das Verhalten beim Fußballschauen hat sich ja auch total verändert, inklusive Intuition.
Ja. Na klar.
Negativ. Das müsste man wirklich, da gibt es sicherlich keine Studien drüber, aber das wäre eigentlich mal total spannend, das mal zu untersuchen, wie Leute eigentlich vor. Seit wann haben wir ihn jetzt? Seit 2018 oder was?
17, glaube ich.
2017. Wie Leute bis dahin Fußball geschaut haben und wie man jetzt Fußball schaut. Weil man erkennt es jedes Mal wieder an einem selber. Vor allem, wenn man im Stadion ist. Lass erstmal abwarten. Oder andersrum, die Hoffnung. Ich war am Samstag beim HSV im Stadion, im Gästeblock mit dem BVB, die in der 97. Minute das 1-1 schießt. Und mein erster Gedanke war...
Ex-Dynamo Königsdörfer.
Mein erster Gedanke war... Oh, na, vielleicht wird's ja noch zurückgenommen. Eine kleine Hoffnung. Das musst du dir mal überlegen. Das ist doch völlig absurd. Und genauso denken ja die HSV-Fans auch, die natürlich irgendwie ausrasten, aber vielleicht immer noch im Hinterkopf haben, vielleicht zählt's ja aber auch nicht.
Ja.
Und das ist doch völlig absurd.
Ja. Und die dritte Liga zeigt uns, sag ich mal, du hast ja vorhin gesagt, Gregor, ne? Die dritte Liga zeigt uns ja beispielsweise als höchste Spielklasse ohne VAR in Deutschland. Es funktioniert und wir reden dann trotzdem über diese Themen. Das ist so. Wir haben trotzdem dann quasi
Themen. Klar, weil du hast natürlich dann die Leute, die sagen, oh, jetzt gibt's kein VAR. Na toll. So, das ist ja auch scheiße.
Es gibt ja Drittligatrainer, die immer noch den VAR für die dritte Liga fordern. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Also mit noch viel, viel weniger Kameras weißt du ja vorher, dass die Auflösung der Situation noch schwieriger ist als eh schon. Und trotzdem fordern sie es, das finde ich also grenzenlos absurd. Jungs, jetzt haben wir lange diskutiert, jetzt müssen wir ein bisschen weitergehen hier im Text. wir fliegen mal einmal ganz fix über die wichtigsten Themen der dritten Liga. Aue holt einen völlig verrückten Punkt in Verl. muss das Spiel eigentlich, weiß ich nicht, 1-8 oder so verlieren. Ferl hat Hochkaräter am laufenden Band und in letzter Sekunde kann Aue das Ding fast noch gewinnen. Weinhauer lässt die Großchance liegen und Aue hat jetzt die schräge Situation, dass sie in den letzten 7 Spielen fast 2 Punkte im Schnitt geholt haben und trotzdem auf einem Abstiegsplatz stehen. Also das ist eine richtig schwierige, heikle Situation für den FC Erzgebirge Aue. Ich rausch mal einmal durch, ihr grätscht rein, wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt anbringen wollt.
Wir machen den Videobeweis.
Wir machen
Wenn du Quatsch erzählst.
Wir machen Videobeweis, wenn wir irgendwo noch was feststellen.
Sehr gut, sehr gut. Der FC Hansa verprügelt den SSV Ulm mit 5-0. Und also wenn irgendwann mal ein Seemannsknoten geplatzt ist, dann bei Hansa. Wir haben wochenlang drüber gesprochen, dass sie nicht treffen. Jetzt schießen sie alles kurz und klein und nehmen langsam aber sicher Kontakt zur Spitzengruppe auf, wo Energie Cottbus sich im Moment eine kleine Flaute erlaubt mit 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Das ist so grob der Stand in der 3. Liga. Und jetzt gucken wir in die Regionalliga, weil die, Jungs, ist wieder richtig spannend geworden, Gregor.
Ja, irgendwie ganz unerwartet, ne? Also Jena dreht das Spiel gegen den BFC Dynamo und Lok stolpert unerwartet auch in Berlin und zwar beim BFC Preußen. Ich habe sehr oft gehört, dass der Platz anscheinend sehr schlecht war, was ja dann immer schlechteren Teams in die Karten spielt, beziehungsweise auf dem Papier schlechteren Teams. In dem Falle wäre es, glaube ich, ein klassisches 0-0-Spiel gewesen, aber der BFC gewinnt das 2-0. Lok stolpert, ist jetzt so ein bisschen...
Man muss vielleicht mal aus Respektsbekundung dazu sagen, ne? Also das passiert auch sehr, 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 sehr häufig beim BFC Preußen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Platz schlecht ist.
Ne?
Die sind Fünfter, die sind Fünfter in der Liga. Also das ist mittlerweile schon so, Babelsberg überrollt, Lok besiegt, auch Zwickau und alles Co. da richtig Palermo gemacht und also... Es ist schon so, dass es auch eine Mannschaft ist, die Fußball spielen kann.
Kein
normaler
Aufsteiger. Plus
die Gegebenheiten vor Ort.
Ja, eben.
Oh Gott. BFC-Folgentitel. BFC Preußen, kein normaler Aufsteiger. Ja.
Klassiker.
Ja, so, ja Gregor, aber es führt natürlich dazu, dass der Titelkampf zumindest auf den Plätzen 1 und 2 weiterhin spannend bleibt. Ne? Also Lok jetzt mit einem Punkt Vorsprung. Und ja, bisschen schade, dass die weiteren Verfolger tatsächlich, also vor allem natürlich der HFC, weiß man ja auch überhaupt gar nicht, was da los ist. Also,
ist ja völlig unerklärlich, oder?
Da ist ja vor allem richtig Alarm. Und auch Erfurt spielt vor allem zu Hause nicht so, wie sie es eigentlich als Aufstiegsaspirant tun sollten. Aber ja.
Ihr dürft übrigens an dieser Stelle mich mal ganz kurz abfeiern. Ihr habt das Wort.
Ja,
wir wollten einfach rum. Gregor, ich habe dir vorher extra gesagt am Telefon, am besten sprichst du es gar nicht an, das Spiel. Ja?
Krake Küpper. Orakel Krake Küpper hat richtig getippt.
2-2 zwischen Erfurt und Zwickau, ne?
Erster richtiger Tipp in unserer Tipprunde. Respekt dafür. Was geben wir dir aus?
Was willst du denn haben? Ich wollte gerade sagen, was willst du denn haben dafür?
Naja, wenn wir uns nächste Woche sehen, geht die erste Runde auf euch. Ist doch ganz einfach.
Ja, das stimmt.
Ja, dann gehen wir in Rewe die erste Runde. Oder Lidl, Kaufland, habe ich ein paar Marken gesagt. Gibt's einen Automatenkaffee.
Ja, ich habe völlig verkackt. Ne? Ich habe einen Heimsieg für Erfurt getippt. Und Paddy, was warst du? Du warst Tendenz.
Ich habe 1-1. Ich war wieder in der Tendenz wieder richtig.
3-3 hast du getippt. 3-3.
3-3, schon 3-3 habe ich getippt. Naja. Ich habe ein wildes Spiel draus gemacht. Aber ich habe ja auch gegen wilde Spiele nichts. Das ist ja auch okay.
Ja.
Nee, aber Regionalliga, es ist zumindest da oben, ne, dankenswerterweise recht spannend, dass es da auch so bleibt mit einem Punkt Differenz. HFC, weil das wollte ich gerade noch nachschieben, Küppi, das ist ja jetzt auch ein Verein, der nächste Verein, wo jetzt auch so langsam über Trainer gesprochen wird. Ne? Also das sind die Fragen, die kommen dann einfach, das ist klar.
100%. Also wenn man sich diese Bilanz anguckt, dann ist es wirklich erschreckend. Über einen Monat nicht gewonnen, die letzten 4 Spiele sieglos. Ein Sieg aus den letzten 9 Spielen. Und sie haben Stand jetzt, punktetechnisch sind sie näher am ersten potenziellen Abstiegsplatz als an Lokomotive Leipzig. Als Hallescher FC, der erstmal überragend gestartet ist und der mittlerweile sich wirklich im freien Fall befindet, so muss man sagen. Und der mit dem Aufstieg in diesem Jahr gar nichts zu tun haben wird.
Ja, das ist vor allem besonders pikant. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Der Ex-Trainer Zimmermann wurde ja beim HFC entlassen, weil beziehungsweise freigestellt wegen fehlender Weiterentwicklung. Mhm. Dann holen sie Robert Schröder, der natürlich einen Top-Job gemacht hat in Berlin. Aber ich sag mal so, wenn du 6 Spiele gewinnst und ab dann so spielst wie der HFC, dann ist eine Weiterentwicklung auf jeden Fall auch nicht da. Da muss man sich jetzt auf. Und da brennt natürlich jetzt auch richtig der Baum. Da kam jetzt auch das Urteil von dem Spiel gegen Chemie.
Ja.
Der HFC muss über 30.000 Euro Geldstrafe zahlen und kriegt Blocksperren auf Bewährung. Also die Stimmung ist alles andere als rosig da.
Und hat das direkt gefeiert mit einer fetten Pyro-Show und Einlage aus dem Block. Gefeiert mit Anführungszeichen, habt ihr hoffentlich gecheckt, Männer, ja. Nee, aber
ausnahmsweise.
Ist ausnahmsweise mal, nein, aber
hat es zumindest Choreo nicht angefochten, sagen wir mal so. Sie haben es direkt so angenommen.
Ja. Gibt ja Vereine, die machen das nicht so kippi.
Ja, in der Tat. Wichtig noch zu erwähnen, was du gerade schon gesagt hast, Gregor, Blocksperre auf Bewährung. Das ist bei Lok Leipzig nämlich anders gewesen im ursprünglichen Urteil, das der DFB ausgesprochen hat, nach den Vorfällen gegen Schalke in der ersten Runde des DFB-Pokals. Da waren es auch 30.000 Euro Geldstrafe und die Blocksperren fürs nächste Pokalspiel. Die Haupttribüne und der Dammsitz sollen da frei bleiben und da hat Lok gesagt, das können wir so nicht akzeptieren. Zum einen, weil die Geldstrafe für einen Regionalligisten natürlich exorbitant ist, brauchen wir nicht drüber sprechen, gerade im Vergleich dazu, wenn man sich anguckt, was das vom Budget her, so Loks Argumentation, bedeutet im Vergleich zu einem Bundesligisten. Da wäre das im Millionenbereich hochgerechnet auf das Geld, das ein Bundesligist umsetzt. Und halt diese Blocksperren, die vom DFB ausgesprochen wurden. Was mich an diesen Urteilen vom DFB immer so stört, 30.000 Euro werden ausgesprochen und 10.000 davon werden nicht zur freien Verwendung freigegeben, sondern werden zur anlassbezogenen Verwendung freigegeben, um den Kampf gegen Rassismus zu intensivieren, um da Strukturen zu schaffen. Und die anderen 20.000, die tut der DFB sich rein. Und ich denke mir, wenn das doch jetzt ernst ist, das ist ein Regionalligist, der erwiesenermaßen viel dagegen tut in den letzten Jahren, der sich halt in einer, was das angeht, schwierigen Region befindet, der eine schwierige Historie mit sich bringt, ja, dann unterstützt ihn doch finanziell mit mehr als mit diesen 10.000 Euro, dass der DFB sich da 2/3 dieser Strafe selber einschiebt und nur 10.000 Euro freigibt, damit Lok Leipzig da Projekte anstoßen kann. Das finde ich ein bisschen unglücklich.
Und ich finde auch ehrlich gesagt, das ist dann wieder ein Verbandsthema, aber beim nächsten DFB-Pokalspiel sollen die Ränge dann frei bleiben. Naja, aber beim nächsten Ligaspiel ist der Block, woher dieser Ausruf kam, halt auch wieder besetzt. So, wo ich mir dann auch manchmal denke, ja, also so richtig zielführend finde ich das dann manchmal nicht, aber gut.
Naja gut, das ist natürlich dann...
Naja, es ist ein Verband, es ist natürlich ein Verbandsthema, klar, der DFB
hat ja... Ja, und es ist natürlich nochmal so dieses... Es trifft natürlich Lok Leipzig empfindlicher, das ist klar. In einem Spiel, was du vielleicht, du musst ja in dem Falle den Sachsen-Pokal gewinnen, da hast du jetzt beispielsweise die nächste Möglichkeit, da einen Schritt in die Richtung zu machen gegen Aue kommendes Wochenende. Das ist natürlich ein massiver Gegner. Und wenn du dann diesen Sachsen-Pokal gewonnen hast, um dich für den DFB-Pokal zu qualifizieren, ist das natürlich was wesentlich mehr wehtut, wenn du beispielsweise, wer war schon da, Leverkusen bekommst, Schalke, whatever, als Gegner. Frankfurt sozusagen, ne, als DFB-Pokalgegner und dann die Hütte leer lassen musst, weil das ist ja sozusagen... Du rechnest 30.000 Euro Geldstrafe plus, dass du ja dieses Minus noch sozusagen mit imaginär draufrechnest, was du erwirtschaftest, wenn du eben die Blöcke nicht verkaufen kannst bei so einem hochattraktiven Spiel, wo du eigentlich fürs Budget und für den Etat in der Saison ultra viel machen könntest. Das ist ja sozusagen das, also ich glaube, das ist dann so der Gedanke dahinter beim Verband, weil gegen Hertha Zehlendorf juckt das weniger Menschen und auch natürlich, das ist dann auch einfach Teil der Wahrheit, die breite Öffentlichkeit weniger. Fällt es weniger auf, als wenn da jetzt Pokal erste Runde ist.
Ja, aber es ist schon richtig, trotzdem finde ich das, und da gebe ich auch dir recht, Küppi, wenn der DFB zum Beispiel sagen würde, ey, benutzt das komplette Geld dafür und macht aber wirklich öffentlichkeitswirksam was und macht da vielleicht eine breitere Kampagne oder so draus und zeigt uns das, fände ich irgendwie zielgerichteter als dieses Blöcke bleiben dann leer bei großen Spielen, so viel, also weißt du, so, das ist dann eine größere Strafe und so. Also ich finde, da müsste man noch eigentlich viel lösungsorientierter denken bei sowas, weil die Strukturen, das wissen wir, sind einfach da. Und da müsste der DFB einfach viel mehr unterstützen. Aber naja.
Schwieriges Thema. Lok hat das Urteil in jedem Fall nicht akzeptiert. Also es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das dann am Ende tatsächlich gestaltet und wie dann das endgültige Urteil aussehen wird. Paddy, du hast gerade schon das Spiel angesprochen gegen den FC Erzgebirge Aue. Im Sachsenpokal müssen wir ganz kurz beibleiben, weil das Ganze nämlich am kommenden Wochenende am Samstag live zu sehen sein wird bei Sport im Osten, im MDR Fernsehen und in der Sport im Osten App. Und deshalb ist das auch unser Spiel, Jungs, was wir als nächstes tippen in unserer kleinen Tippgemeinschaft, die von wem nochmal angeführt wird.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Der ist ja schlimmer wie ich, ey.
Schlimm, wirklich. Asozial. Jungs, ich leg vor. Und zwar, letztes Jahr im Finale ging das Ding ins Elfmeterschießen. Ich sage, in diesem Jahr, so wie die beiden Vereine gerade drauf sind, 2-1 für Lok Leipzig nach Verlängerung.
Ich sage, Aue revanchiert sich und gewinnt da dreckig mit 1-0.
Ich wollte dich erstmal umgrätschen, Küppi, weil ich hasse nichts mehr als Menschen, die bei Tippspielen irgendwie versuchen, durch irgendwelche inhaltliches, durch Wissen und Logik sich irgendwas zusammenzubauen und zu erschließen. Ey, wo du schon anfängst mit
Hüft hoch.
Ja, also ja, im Finale wirklich. Oh,
ja gut, wenn du hier immer 5 Minuten Monologe hältst, dann darf ich doch auch einmal kurz ausführen, oder nicht?
Ja, aber meine Gedanken. Thema mit Substanz, Junge, und nicht so zu einem Tippspiel, ey.
Okay. Er ist der Tippkönig, für diese Woche, er darf das.
Ja. Er darf das. Ja, okay, Aue gewinnt 2-1. Boah. Nach Verlängerung.
Sagst du auch nach Verlängerung?
Ja, Detailtipp ist immer scheiße, aber ich mach's jetzt einfach mal, ja.
Guck mal, ich mache hier, mache hier immer den Gegenentwurf zu euren Tipps. Deswegen ist es für mich auch viel schwieriger. Ihr seid jetzt, ihr macht's hier euch. Naja, ich versuche mich hier noch rauszureden. Ja,
komm. Ich war den Monolog jetzt für den nächsten.
Warten wir das Ding noch erstmal ab. So, Jungs, dann haben wir zum Ende noch ein wirklich wichtiges Thema. Und zwar gibt's Neues rund um die Regionalliga-Reform.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Und zwar findet heute Nachmittag die konstituierende Sitzung dieser Arbeitsgruppe statt, die dann eine gerechte Aufstiegsregelung oder eine gerechte Regionalliga-Struktur erarbeiten soll. Es ist heute noch keine inhaltliche Diskussion, das muss man dazu sagen, das ist heute eher so eine Art Kennenlernen, wo einmal erklärt wird, wie gearbeitet wird, wie man miteinander umgeht, wie das Ganze aussehen soll in den nächsten Wochen. Aber es ist zum ersten Mal heute der Fall, dass diese Arbeitsgruppe, von der so viel abhängt für die Regionalliga Nordost und generell für die Regionalligen in Deutschland, dass sie heute zum ersten Mal zusammenkommt.
Wo findet das statt?
Heute erstmal nur digital.
Ah, okay.
Und alle weiteren Sitzungen, so wie ich es gehört habe, wo dann wirklich inhaltlich gearbeitet wird, die finden dann in Präsenz in Frankfurt statt.
Okay. Und gibt es dann jetzt quasi schon eine Art Agenda, was danach passieren soll nach heute?
Also es gibt auf jeden Fall noch ein inhaltliches Treffen in Frankfurt in diesem Jahr.
Mhm.
Und dann muss das Ganze langsam aber sicher Fahrt aufnehmen. Ich glaube, im Januar geht es dann weiter. Und es sind natürlich große Fragen, die da geklärt werden müssen. Also machen wir später weiter mit 4 Regionalligen? Gibt es vielleicht eine zweigleisige 4. Liga? Die steht ja im Raum. Was passiert mit den Zweitvertretungen? Finde ich, ist im Moment eine extrem spannende Frage. Also wir haben das ja schon mal thematisiert, wie die den Wettbewerb verzerren und wie sie einfach dafür sorgen, dass diese Liga weniger attraktiv wird. Das gilt nicht nur für die Regionalligen, das gilt auch für die 3. Liga. Und da haben wir im Moment, und deswegen finde ich das Thema gerade so spannend, die Situation, dass wir in der Regionalliga West Zweitvertretungen ganz weit mit vorne haben. Schalke hat jetzt gegen Dortmund das Derby verloren, das kleine Derby, und ist deshalb, glaube ich, nicht mehr Spitzenreiter gerade, aber auf jeden Fall noch ganz weit mit dabei, ganz weit vorne. Wir haben in der Regionalliga Bayern Nürnberg 2 vorne, vor Unterhaching mit einem Spiel sogar noch weniger. Und wir haben in der Regionalliga Südwest Mainz 2 mit dabei im Aufstiegsrennen. Jetzt stellt euch mal vor, da kommen 3 weitere Zweitvertretungen in die 3. Liga. Dann kannst du diese Liga zumachen. Da sind wir uns alle einig. Und das ist eine Situation, also wenn sie eintritt, dann hat der DFB ein richtiges Problem. Und vielleicht erkennen sie angesichts dieser Situation die Dringlichkeit, dieses Problem anzugehen im Rahmen dieser Arbeitsgruppe. Ich würde es mir wünschen, weil jetzt irgendwelche Reformen zu beschließen, um dann festzustellen, hoppla, wir haben 5 Zweitvertretungen in der dritten Liga, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das geht natürlich auch nicht. Also ich glaube, dass sie dieses Thema mit auf dem Schirm haben und bin sehr gespannt, wie sie es behandeln, weil, das noch kurz zum Ende, ein Vertreter von Bayern 2 ist mit dabei und im Westen ist der Vereinsvertreter einer, der über Jahrzehnte für Bayer Leverkusen gearbeitet hat. Also eine relativ starke Lobby für die Profi- und die DFL-Vereine in dieser Arbeitsgruppe. Deswegen extrem spannende Thematik. Wie gehen Sie um mit den Zweitvertretungen?
Ja, vor allem das Problem ist ja, man kann es ja andersrum auch argumentieren. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt mich auf DFB-Seite stelle oder auf Seite der DFL-Clubs, die Zweitvertretungen in der vierten bzw. dritten Liga haben oder haben könnten, das ist natürlich für die ein Bombenargument zu sagen. Ne? Schaut doch mal, wie sportlich stark unsere Zweitvertretungen sind und schaut doch mal, dass die dritte Liga entsprechend da jetzt sogar eventuell im Worst Case aus unserer Romantikbrille 5 Zweitvertretungen vielleicht beinhaltet. Ne? Aber für die ist natürlich ein Top-Argument zu sagen, schaut doch mal, Nachwuchsarbeit funktioniert in Deutschland, Nachwuchsförderung funktioniert und so weiter, die Jungs können mithalten, die Jungs können sich da entwickeln und dann können sich schon von 5, 6 sozusagen DFL-Clubs da Nachwuchsmannschaften entwickeln in der dritten Liga,
dann in einer Profiliga. Dann können die doch alle in eine eigene Liga gehen, das ist doch super, dann können sie da ihren...
Ja, naja, so ja nicht, ne, weil dann fehlt ja sozusagen dieser oftmals beschworene Wettbewerb mit Männern, mit erfahrenen Haudegen und so weiter, bla bla bla. Aber du kannst das Argument ja so und so spinnen, ne?
Also erstmal glaube ich nicht, dass der DFB da Interesse dran hat, dass da
weitere DFB nicht, aber die DFL-Clubs, nee, die DFL-Clubs natürlich.
Die auf jeden Fall, aber dieses Argument, was du gerade genannt hast, was ja immer wieder kommt, die müssen sich messen im Wettbewerb, im richtigen Männerfußball, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Also wirklich, wir blamieren uns seit Jahren im Weltfußball nach allen Regeln der Kunst. Wir machen uns lächerlich in Russland, wir machen uns lächerlich in Katar, wir scheiden bei der Europameisterschaft 21, ich glaube im Achtelfinale aus, sang- und klanglos. Wir blamieren uns auf ganzer Linie und müssen doch langsam feststellen, dass es ganz offensichtlich nicht entscheidend ist für unsere Nachwuchsspieler und Talente, ob sie ein Jahr in der dritten Liga gegen die Innenverteidigung von, keine Ahnung, dem SC Verl spielen oder ob sie sich mit Gleichaltrigen in der eigenen Liga messen. Also so zu tun, als sei diese Ligenstruktur und die Möglichkeit in der dritten Liga gegen andere Vereine zu spielen, auch nur ansatzweise entscheidend für den Erfolg des deutschen Fußballs. Das ist doch absurd, wirklich mal.
Bin ich bei dir, wie gesagt, ich habe nur gesagt, ne, das könntest du natürlich andersrum, du kannst halt das
Argument... Ja, ja, die Argumente kommen immer,
absolut. Du brauchst halt, ne?
Na klar.
Krake Küpper hat wieder gesprochen, jetzt nicht nur beim Tippspiel, sondern auch jetzt mal hier inhaltlicher, finde ich. So, klare Worte. Wo wir uns hoffentlich nicht blamieren zu dritt, ist beim nächsten Länderspiel. Aber wir werden da sein.
Ja, das wird schön.
Das ist unser kleiner Teaser hier. Wenn wir werden uns zu dritt sehen in Leipzig, im Osten, werden wir uns mal wieder treffen, nach jetzt schon viel zu langer Zeit. In Oberhausen war unser erstes Dreier-Treffen und jetzt das nächste wird in Leipzig sein. Das ist doch herrlich, oder?
Genau. Das war ein wunderschöner Teaser. Teaser meines Lebens. Ja, das wird schön.
Und es ist... ja, ich freue mich darauf.
Da hast du aber wirklich Spannung aufgebaut wie das Dachgebiet.
Ja, was für eine Spannung soll ich denn da aufbauen? Spannung ist, was macht die deutsche Nationalmannschaft? Weil da geht es natürlich dann um so viel bei der Qualifikation für die WM26. Noch lange nicht durch. Und entsprechend wird das ein spannender Tag. Morgens zeichnen wir den Podcast auf und abends gucken wir uns an, wie Deutschland sich für die USA qualifiziert.
So machen wir das. Und wahrscheinlich werden wir nächste Woche auch echt wieder so ein paar Stories aus den unteren Ligen hören, weil am Wochenende sind ja die Landespokale und bei Sport im Osten wird es natürlich sämtliche Zusammenfassungen geben und wir werden wieder eintauchen und hoffen natürlich auch, dass es wieder ganz viele Geschichten gibt von den Dorfplätzen und kleineren Plätzen im Osten und werden natürlich berichten.
Absolut. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über die Zuschriften. Und ist ja auch schon oft hier aufgetaucht. Kuriose Geschichten aus den Kreisliga-Plätzen der Region. Da freuen wir uns. Gerne so aktiv bleiben wie in den letzten Wochen und Monaten. Und dann, Jungs, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, oder?
So machen wir das. Vergesst mir die Vereinsnamen nicht. Hier, die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe ist eure Erinnerung daran. Schickt uns gerne mal die schönen Namen, dann kann ich die nächste Woche hier vorlesen. Und
Sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Hat Spaß gemacht. Richtig diskutiert haben wir heute hier.
Richtig inhaltlich diskutiert
über die Zukunft von Dynamo Dresden, über die Fairness des Fußballsports.
Inhaltlich diskutiert. Sie sind nicht wiederzuerkennen, die Jungs.
Wahnsinn. Die haben doch mal höher gepodcastet.
Das war wirklich der Wahnsinn. Also,
so, Leute, hat Spaß gemacht.
Macht's gut.
Reinhauen. Tschüss.
Ciao.
Tschüdelü.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußballpodcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.